vorher, wo Christa über Advents kurz ein paar Gedanken weitergegeben hat, da habe ich gemerkt, dass eigentlich mein Thema heute ein Stück weit dazu passt. Advent heißt ja eigentlich Ankunft. Ich bin kein so Weihnachts- und Adventstyp, aber das weiß ich. Und an irgendeinem Adventssonntag, ich weiß leider nicht an welchem, macht man sich auch Gedanken über die Wiederkunft Jesu. Und heute soll es um den Richterstuhl Christi gehen. Also, wir sollen uns darauf vorbereiten, wenn wir einmal als wiedergeborene Gläubige vor dem Richterstuhl Christi stehen, um unsere Belohnung zu erhalten. Also passt es ein Stück weit richtig gut zu diesem heutigen Sonntag. Das kam mir einfach und ich wollte diese Gedanken mal weitergeben. Erik Liddell, der fliegende Schotte, lebte von 1902 bis 1945. Erik war der Sohn eines China-Missionars und kam dadurch sehr früh zum Glauben. Wer in Wikipedia nach ihm schaut, findet dort einen Eintrag, wo er als tiefgläubiger Christ bezeichnet wird. Ich habe mich mit seiner Biografie beschäftigt und wer sein Lebensbild liest, merkt schnell, Erik Liddell hat Gott, Jesus und die Bibel von Herzen geliebt. All das, was er tat, hat er immer versucht, für Gott, für Jesus zu tun, um das Reich Gottes aufzubauen. Dabei fällt auf, dass Erik Liddell zwei ganz besondere Begabungen hatte. Er konnte gut reden, hatte schnell Kontakt zu Menschen und konnte auf ganz natürliche Art das Evangelium weitergeben. Dadurch haben viele Menschen zum Glauben gefunden. Und er war schnell. Er war ein schneller, talentierter Läufer. Und auch diese Eigenschaft hat er wirklich bewusst für Gott und den Bau seines Reiches eingesetzt. In den 20er Jahren des letzten Jahrtausends hat er unter anderem auch in Schottland als Evangelist, Missionar gewirkt, zusammen mit seiner Schwester und anderen Glaubensbrüdern, und er hat trainiert. Und dann kam es zu einem Gespräch mit seiner Schwester, die eigentlich nur erreichen wollte, dass er sich mehr auf die Missionsarbeit konzentriert. Und in diesem Gespräch hat er dann gesagt: Ich glaube, dass Gott mich für einen Zweck erschaffen hat, für China. Aber er hat mich auch schnell gemacht. Und wenn ich laufe, spüre ich seine Freude daran. Es aufzugeben würde heißen, ihn verächtlich zu machen. Zu siegen heißt, ihn zu ehren. Erik Liddell hat wirklich Gott geliebt. Und auch beim Laufen hat man das gemerkt. Er hat eine Laufart gehabt, die geht eigentlich im Sport gar nicht. Das bezeugen seine Zeitgenossen und seine eigenen Kinder. Kurz nach dem Start ist das so gelaufen, fast die ganze Strecke. Er hat nicht auf den Boden geschaut. Man hat irgendwie, sagen die Leute damals, gespürt, dass eine Verbindung war zwischen ihm und seinem himmlischen Vater. 1924 wurde Liddell britischer Meister über 100 und 220 Yards in einer Zeit von 9,7 Sekunden über 100 Yards. Und dieser Rekord wurde 35 Jahre lang nicht gebrochen. Und so kam es, wie es kommen musste. Er wurde für die englische Nationalmannschaft nominiert, um mit den anderen zu den Olympischen Spielen 1924 in Paris zu gehen. Dort hat er im 400-Meter-Lauf die Goldmedaille geholt. Natürlich hat Erik Liddell dann damals die Goldmedaille auf dem Siegertreppchen entgegengenommen, die für uns übliche sind, die wir kennen, und nicht vor dem Richterstuhl Christi, wie es zur Zeit des Paulus war. Aber, und das ist das Wichtigere, dieser Olympiasieg hat ihn dann später als Missionar in China Türen geöffnet, die sonst nie aufgegangen waren. Er hat Menschen erreicht dadurch, die er sonst nicht erreicht hat. Und auch wenn seine sportliche Laufbahn damals dann endete und er bewusst als Missionar nach China ging, war sein Laufen immer wieder da und öffnete die Herzen von Menschen. Er hatte stets beides ganz bewusst eingesetzt. In dem Bewusstsein, Gott hat ihn mit beidem begabt. Und darum bin ich überzeugt, dass Erik Liddell, als er starb, freudig vor den Richterstuhl Christi getreten ist. Voll freudiger Erwartung und vor allem voller Vorfreude, seinen geliebten Herrn und Heiland Jesus Christus zu sehen. Richterstuhl. Das hört sich nach Gericht an. Und Gericht ist gerade ein Thema, das unter Christen viele Verwirrung hervorruft. Ich möchte es ganz klar betonen: Wer Jesus in seinem Leben aufgenommen hat, muss nicht mehr vor dem weißen Thron erscheinen, der hat ewiges Leben. Für denjenigen ist das Thema der Verurteilung beendet. In Johannes 5, Vers 24 steht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist etwas, was wir ganz fest in unserem Herzen verankern müssen. Wenn du Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, wenn du ihm nachfolgst, dann hast du ewiges Leben. Dann hast du ewiges Leben, das schon hier anfängt, und dann wird dein Leben von einem Reichtum erfüllt, der unvergleichlich ist. Ich wiederhole den Vers nochmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich würde euch sogar empfehlen, so einen Vers auswendig zu lernen. Jemand, der Jesus aufgenommen hat, hat mit dem Gericht vor dem weißen Thron, mit der Verurteilung nichts mehr zu tun. Das ist eine Wahrheit, die fest in uns verankert sein muss. Und vielleicht ist es darum gerade gut, wenn wir heute Morgen uns ein paar Gedanken über das Gericht machen. Denn es gibt die andere Seite der Medaille. Einen Vers aus 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfange, was er durch den Leib gewirkt hat, sei es gut oder böse. Merkt ihr? Das ist ein anderes Ereignis. Das Gericht vor dem weißen Thron hat mit dem Richterstuhl nichts zu tun. Das Gericht vor dem weißen Thron, da müssen sich alle einmal verantworten, die ungläubig sind, die Jesus nicht in ihrem Leben aufgenommen haben. Da geht es um denen ihr Sünden. Die werden verurteilt. Der Richterstuhl Christi ist letztendlich ein Belohnungsgericht. Ich will später näher darauf eingehen. Trotzdem möchte ich, weil mich das in der Vorbereitung gepackt hat, euch ein paar Gedanken über das Gericht weitergegeben. Denn, liebe Brüder und Schwestern, in den Gerichten Gottes werden uns zwei Seiten von Gott aufgezeigt, die zwei Wesensarten, die im ersten Moment scheinbar nicht zusammenpassen, aber ihn uns gerade als liebenvollen, perfekten Vater zeigen. Da ist die eine Seite. Gott ist vollkommen gerecht, absolut heilig, rein. Er hasst das Böse. Und er kann es nicht ungestraft lassen. Dann würde er seinem eigenen Wesen widersprechen. Das geht nicht. Und trotzdem ist Gott absolut liebevoll, gnädig und wünscht sich, dass kein Mensch verloren geht. Und das hat ihn eine Menge gekostet. Und irgendwann ist mir aufgegangen, gerade in den Gerichten Gottes werden diese zwei Wesenszüge vereinigt. Erschreckt jetzt nicht, bitte nicht. Aber wenn wir uns über das Thema Gericht näher befassen und es betrachten, dann sehen wir sowohl seine absolute Heiligkeit und Reinheit Gottes und erkennen auch seine große Liebe und Gnade. Gottes Gerichte sind einerseits erschreckend, andererseits absolut liebevoll, so wie Gott selbst. Das kommt schon in seinem ersten Gericht hervor, als Adam und Eva im Paradies ungehorsam waren und der Sündenfall geschah, konnte das Gott nicht übergehen. Adam und Eva mussten die Folgen tragen und das Paradies verlassen. Die Schlange wurde bestraft, aber Gott hat damals schon eine Verheißung auf die Erlösung in Jesus ausgesprochen, indem er sagte, dass die Nachkommen der Menschen einmal den Kopf der Schlange zertreten werden. In allem Gerichtshandeln Gottes hat er immer nur das eine im Blick. Wie gibt es einen Weg, damit ich die Menschen erretten kann, ohne dass meine Heiligkeit darunter leidet? Und damit kommen wir zu dem zweiten Gericht, das ich kurz betrachten will. Eigentlich der extremste Ausdruck von Gericht. Das Kreuz. Seid ihr euch dessen schon mal bewusst worden? Am Kreuz hat Gott Jesus für das hingerichtet, was wir verschuldet haben. Am Kreuz hat Jesus all die Schuld, all das, was in dieser Welt geschehen war, auf sich genommen, damit wir vor Gott bestehen können. Und wer Jesus in sein Leben aufnimmt, wer Jesus nachfolgt, der wird in das Buch des Lebens geschrieben und hat mit diesem Gericht nichts mehr zu tun. Und alle anderen müssen einmal vor dem weißen Thron erscheinen. Ich möchte diese Stelle mal kurz vorlesen aus Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihrer Werke, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus und die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden worden, so wird er in den Feuersee geworfen. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens gefunden wurde. Und liebe Geschwister, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ihn in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du ins Buch des Lebens geschrieben. Dann hat dieses Gericht keine Bewandtnis mehr für dich. Ganz anders ist es bei dem Richterstuhl Christi. Hier geht es nicht um Verurteilung, sondern um Belohnung, um Beurteilung. Wer vor dem Richterstuhl Christi erscheint, wird nicht mehr verurteilt. Da geht es nichts mehr um die Sünden, die du in deinem Leben getan hast. Gott holt die nicht mehr hervor. Das Thema ist erledigt. Aber wegen dem ist es noch lang nicht egal, wie wir leben. Und liebe Geschwister, ich möchte es mal so formulieren. Je nachdem, wie du lebst, wie du das einsetzt, was Gott dir gegeben hast, musst du vor dem Richterstuhl Christi erscheinen oder darfst du vor dem Richterstuhl Christi erscheinen? Ich möchte den Vers nochmal in zwei Übersetzungen lesen. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Und in der neuen Genfer Übersetzung wird dieser Vers folgendermaßen wiedergegeben. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es nun gut war oder böse. Das Wort Richterstuhl erscheint mehrmals im Neuen Testament. Diese Stelle aus 2. Korinther 5, Vers 10 ist, glaube ich, eine der wichtigsten. Ganz ähnlich gibt es eine Stelle im Römerbrief, Römer 14, den Vers weiß ich nicht mehr genau. Im Griechischen steht hier der Begriff Bema. Die Bema war eine erhöhte Plattform, eine erhöhte Tribüne, wo Stufen hinaufführten. Und sie wurden vielfältig benutzt. Vor allem war sie dazu da, dass Stadtoberste, das Herrscher des Römischen Reiches, dort Menschen verurteilten und Gericht über sie hielten. Deswegen ist der Begriff Richterstuhl, wie es in vielen Bibeln übersetzt wird, durchaus korrekt. Aber die Bema hatte noch eine andere Bedeutung. Es gab ja damals die Olympischen Spiele, vor allem in Athen, aber auch in Korinth. Und die Sieger der Wettkämpfe erschienen genau vor der gleichen Plattform. Die Veranstalter der Spiele entschieden auf der Plattform, reden darüber, welcher Athlet welche Belohnung kriegt, wer vor dem Richterstuhl, vor der Bema erscheinen durfte. Und merkt ihr, auf einmal hat das Ganze eine ganz andere Bedeutung. Auf einmal geht es nicht mehr um Gericht, sondern um Beurteilung. Und wer erscheint vor dem Richterstuhl Christi? Paulus hat ja diesen Brief an die Korinther geschrieben. Das war der 2. Korintherbrief. Und schauen wir einmal in den ersten Vers dieses Briefes rein. Dort heißt es: Dieser Brief ist von Paulus, der durch Gott zum Apostel für Christus berufen wurde, und von seinem Mitarbeiter Timotheus. Wir wenden uns an die Gemeinde Gottes in Korinth und an alle Gläubigen in Griechenland. Paulus schreibt diesen Brief an Gläubige. Vor dem Richterstuhl Christi erscheinen nur Sieger, und Paulus hat dies ganz bewusst so ausgedrückt. Ganz interessant dabei ist, dass er sich ja selber mit einschließt. Er schreibt nicht, ihr müsst vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Nein, wir alle, er auch. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du einmal vor diesem Richterstuhl erscheinen. Dann ist das ein Fixtermin. Dann hast du keine Option, keine Wahl. Oh, es ist nicht so meins und gelaufen bin ich auch nicht, also bitte. Nein. Als Kinder Gottes werden wir einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Aber eigentlich ist das doch eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft. Ihr werdet dann Jesus zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht sehen und wahrscheinlich schon in eurem neuen Körper. Nochmal, ich betone es die ganze Zeit über. Bei der Bema, bei dem Richterstuhl Christi, geht es nicht um Verurteilung, sondern um Beurteilung, um Belohnung. Ganz wichtig ist mir dabei, es geht auch hier nicht um irgendeinen Leistungsgedanken. Es geht auch hier nicht darum, dass wir irgendwas produzieren, leisten müssen, um einmal gut vor Gott dazustehen. Ich möchte noch mal kurz auf Erik Liddell zurückkommen. Für ihn war das Laufen und Predigen niemals eine Leistung. Es kam aus ihm heraus. Es war sein Leben. Er hat es freudig getan, er ging darin auf. Es war seine Herzenshaltung. Er liebte Jesus von ganzem Herzen und darum konnte er nicht von ihm schweigen. Aber leider, liebe Geschwister, kann es auch sein, dass wir unser Leben als Nachfolger Jesu, ja, nicht zur Ehre Jesus verbringen, sondern zu unserer. Letztendlich geht es um diesen Gedanken. Aber dazu möchte ich nochmal näher einsteigen. Wenn wir den Vers lesen, dann erscheint ja erst einmal erschreckend. Ich lese ihn nochmal. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es nun gut war oder böse. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man das unbedarft zum ersten Mal liest und weiß, dass es an Gläubige gerichtet ist, an Sieger, die mit Jesus leben, dann ist doch das erschreckend. Tun wir Böses? Manchmal sind Übersetzungen einfach schwierig und es hilft weiter, wenn wir uns mit den Wörtern etwas näher beschäftigen. Die Begriffe Gut und Böse haben im Griechischen noch eine andere Bedeutung. Es handelt sich dabei um die Wörter Agathos und Paalos. Man könnte sie auch übersetzen mit nützlich und wertlos. Merkt ihr auf einmal, jetzt bekommt das ganz andere, einen ganz anderen Charakter. Es gibt dazu eine Parallelstelle, wo auch an die Korinther ging, aus dem 1. Korintherbrief, die ich auch ganz bewusst vorlesen will. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh verwenden. Am Tag des Gerichtes wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Dann war es nützlich. Nützlich für das Reich Gottes. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Merkt ihr, um was es geht? Es steckt die einfache Frage dahinter. Für was lebst du? Lebst du wirklich dafür, Jesus, deinen Herrn und Heiland, der sein eigenes Leben für dich am Kreuz hingegeben hat, zu verherrlichen? Die gute Botschaft weiterzutragen, Menschen zu erreichen, dass sie nicht verloren gehen? Oder lebst du dafür, dass du selber Erfolg hast, dass es dir gut geht und du glaubst zwar an Jesus, aber es ist nur ein Versicherungsschein für die Ewigkeit? Ich weiß, ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber ich will euch einfach nur deutlich machen, um was es letztendlich geht. Werke und Taten, die wir aus eigenem Antrieb und eigener Kraft tun, sind Werke aus Holz, Heu und Stroh, die keinen Nutzen für das Reich Gottes haben und für die Ewigkeit. Und die können manchmal sogar noch recht gut darüber kommen. Ich kenne das allzu gut und möchte es als Zeugnis weitergeben. Ich habe früher mal regelmäßig gepredigt in einer Gemeinde und da war es einfach so, wie es in vielen Gemeinden ist, dass immer wieder Prediger gefällt haben. Ich habe mich dann halt breitschlagen lassen, aus Pflichtbewusstsein. Ich wollte mich damit nicht einmal in den Mittelpunkt stellen. Aber ich habe mich nicht der Führung Gottes übergeben, habe mich nicht von ihm leiden lassen, habe das, was ich konnte, angewendet und gepredigt. Ich glaube, dass es sogar zum Teil nützliche Werke sein konnten für diejenigen, die es hörten, wenn es dem Wort Gottes entsprach. Aber es war sicherlich nicht für mich nützlich, weil es nicht aus Liebe zu Jesus, nicht unter der Leitung und Führung des Heiligen Geistes getan habe, sondern aus eigenem Antrieb, aus eigener Kraft. Und das ist der Punkt. Werke, die aus Gold und Edelsteine bestehen, sind Werke, die wir aus Liebe zu Jesus tun, die geistlich eine Bedeutung haben und Ewigkeitswert. Das kann sein, treues Gebet für andere. Das kann sein, wie bei Erik Liddell, dass man läuft und dadurch Türen öffnet. Das kann ein Dienst sein, wo wir ganz bewusst und mit ehrlichem Herzen Gottes Wort weitergeben, damit Menschen Jesus in ihrem Leben aufnehmen. Aber es geschieht immer unter der Leitung und Führung des Heiligen Geistes und niemals aus eigener Kraft. Dann haben diese Werke Ewigkeitswert, dann sind sie nützlich und dann verherrlichen sie nicht denjenigen, der sie tut, sondern Gott. Erik Liddell ist mir gerade darin ein Vorbild geworden. Leider gibt es das Buch über ihn nicht mehr zu kaufen, nur noch als im Antiquariat. Aber sein ganzes Leben war davon geprägt, dass er die Dinge, die er tat, aus Liebe zu Jesus tat. Er wollte Menschen erreichen. Er wollte, dass Menschen nicht verloren gehen und dass sein geliebter Herr und Heiland, der sich für ihn am Kreuz hingegeben hat, verherrlicht wird. Das war seine Antriebsfeder. Grundlage dafür war die Liebe zu Jesus, die Liebe zu Gott und ein bewusstes Leben in der Nachfolge, wo er seine Beziehung zu Gott wirklich pflegte und auslebte. Darum geht es. Eine einfache Frage. Liebst du Gott und Jesus so sehr, dass du alles für ihn hingeben würdest, aus ganzem Herzen? Dreht sich dein Leben darum, ihn groß zu machen, in seinem Dienst zu stehen, nicht aus Zwang, sondern aus Liebe, um ihn zu verherrlichen? Ich habe in meiner letzten Predigt über Dankbarkeit davon berichtet, dass ich damals aus der Depression wieder befreit wurde. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber in jener Zeit, wo ich mich wieder für Gott geöffnet habe und mit ihm geredet habe, habe ich eine überraschende Anfrage von ihm bekommen, die sich erst ein bisschen hart hört, aber ich will darauf eingehen. Da kam auf einmal die Frage von Gott: Rainer, hast du mich lieb, um meiner selbst willen, um dessen willen, wer ich bin, wie ich bin, auch dann, wenn du gar nichts davon hättest? Ich möchte diese Frage einfach mit euch teilen. Ich weiß nicht, ob sie Gott euch stellt. Und ich bin überzeugt davon, dass er nie will, dass wir nichts davon haben. Dazu liebt er uns viel zu sehr. Aber sie offenbart eine Wahrheit, die wir alle kennen. Seid doch mal ehrlich. Jeder von uns will geliebt werden um seiner selbst willen. Nicht um das, was wir haben, was wir tun, sondern um des Willen, wer wir sind. Und das wünscht sich auch Gott. Ich konnte die Frage damals nicht beantworten und manchmal fällt es mir heute noch schwer, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich will es immer mehr lernen, wirklich Gott von ganzem Herzen zu lieben. Ihn immer mehr kennenzulernen in all seinen Handlungen, auch wenn es um Gericht geht. Und wenn wir danach streben, dann brauchen wir uns keine Gedanken über den Richterstuhl Christi machen. Dann werden wir diesen Tag freudig erwarten und uns dann riesig darüber freuen, unseren geliebten Herrn und Heiland einmal von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Bevor ich schließe, möchte ich euch eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt jedes Mal schaffe, aber mir ist das einfach eingefallen. Schreibt einmal Jesus und Gott einen Liebesbrief. Schreibt ihm einen Liebesbrief, was er euch ihm bedeutet. Macht euch Gedanken darüber. Mir hat es geholfen, wirklich die Augen zu öffnen für das, wie großartig Gott ist. In seinen Gerichten kommen nur zwei Wesenszüge ganz deutlich hervor. Seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und seine Gnade und Liebe. Aber da ist noch viel mehr. Er ist allmächtig, er ist allwissend. Es gibt so viele Eigenschaften von ihm, wo wir nur ins Staunen kommen. Und dann können wir auch dahin kommen, ihn wegen dem zu lieben, wie er ist. Einfach einzigartig. Ich möchte euch einladen, ihn immer mehr kennenzulernen. Und dazu gehört notwendigerweise vor allem eins: viel Zeit, viel Offenheit und die Entschiedenheit, das auch zu tun. Jetzt liegt es an dir, ob der Tag, dieser Fixtermin in deinem Leben, ein Freudentag wird, den du herbeisehnst, oder nicht so. Ich wünsche euch, dass es ein Freudentag wird.